Vielen Dank, Herr Ulz. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Mein Name ist Sven Bode aus Hamburg in Deutschland. Ich möchte Ihnen ein paar Gedanken mitteilen und mit Ihnen teilen zu den preisdämpfenden Effekten der Windenergieeinspeisung an der EEX, der Strombörse in Leipzig. Und nachdem es sowohl in Deutschland im letzten Jahr, als wir dort die Studie veröffentlichten, aus dem Wirtschaftsministerium heftigen Widerstand gab, in der Vergangenheit, wie ich gehört habe, auch in Österreich unsere Erkenntnisse und auch die von anderen Instituten ein bisschen kritisiert worden sind, möchte ich eine Vorbemerkung gleich nochmal zu dem machen, denken in Modellen, das, was Ökonomen, ich bin von Hause aus Ökonom, machen, wie wir zu Ergebnissen kommen und über diese Modelle Vor- und Nachteile kurz diskutieren, dann darauf eingehen, was ist der Strompreis, wie bildet er sich, da müssen wir wissen, über was wir reden. Es gibt eben den Großhandelspreis und den Einzelhandelspreis, das sind die Strombeschaffungskosten für die Verbraucher und für die Unternehmen. Und schließlich etwas zu der Windenergie bzw. der Windenergieeinspeisung und zum Großhandelspreis sagen. Das Denken in Modellen ist immer wichtig. Das gilt für alle Wissenschaftsdisziplinen. Modelle sind immer Abbildungen von etwas. Modelle verkürzen die Realität. Es ist niemals möglich oder schwer möglich, die gesamte Realität in Modellen abzubilden. Wir verkürzen das. Das machen die Klimatologen bei ihren Klimamodellen genauso wie die Ökonomen. Man sucht sich da wichtige Parameter raus. Und es ist dann genauso noch wichtig, dass es ein Subjektivierungsmerkmal gibt. Das heißt, Modelle sind so ein bisschen geprägt von den Leuten, die sie anwenden. Hängt davon ab, was man auch untersuchen will, welchen zeitlichen Rahmen man sucht, ob ich irgendwas für morgen untersuche oder langfristige Investitionsstrategien bis 2050 und was man damit genau machen will. Und innerhalb der Ökonomie, bei der Preisbildung, gibt es die sogenannte mikroökonomische Theorie. Das ist das, was bei den Ökonomen derzeit das herrschende Paradigma ist. Da gibt es eine sogenannte Marginalanalyse. Da denkt man in kleinen Einheiten. Man fragt also zum Beispiel, was passiert, wenn ich auf dem Strommarkt ein bisschen mehr Windenergie einspeise mit dem Strompreis. Man denkt dann immer in bestimmten Wettbewerbskategorien oder Marktformen. Wir haben hier immer den vollkommenen Wettbewerb unterstellt bei unseren Untersuchungen und wir wollen eben die kurzfristigen Auswirkungen kennenlernen. Wir wollen wissen, was passiert mit dem Strompreis morgen oder übermorgen und fragen nicht, was ist in 2050. Da braucht man andere Modelle, weil dann eben der Marktpreis unter Einfluss von neuen Investitionen sich anders entwickeln kann. Wenn man jetzt über den Preis spricht, muss man sich überlegen, welchen Preis meint man. Auf der rechten Seite eingekreuzt einmal der Großhandelspreis. Das ist der Preis, den wir an der EEX sehen können. Wer Zugang hat, kann unter EEX die Daten täglich einsehen, wie sich der Preis bildet, stündlich für alle 24 Stunden am Tag. Dann haben wir, das ist jetzt ein Beispiel von der Stromrechnung in Hamburg, ein Haushalt mit 4000 Kilowattstunden, andere Kostenkomponenten, das hängt eben von den Netznutzungsentgelten über Steuern, die EEG-Umlage auch nochmal eingezeichnet, KWK-Anlage und so weiter ab. Und in der Summe haben wir dann den Einzelhandelspreis, das ist das, was wir als Verbraucher und bei Unternehmen halt ohne Mehrwertsteuer und zum Teil anderen Umlagen auf der Rechnung sehen und das ist dann der Einzelhandelspreis. Wenn man sich jetzt anguckt, wie bilden sich Strompreise aus Sicht der Ökonomen, dann kommt man häufig zu solchen Grafiken. Die finden Sie dann auch für Arbeitsmarkt, für Börsenpapiere, für Finanzmärkte, Kapitalmärkte und so weiter. Man hat immer eine Angebotskurve und da ist eben wichtig zu verstehen, dass diese Angebotskurve, die hier orange dargezeichnet ist, auf Basis der Grenzkosten, man kann auch einfacher sagen, der variablen Kosten sich bildet. Da fragt man eben, wenn ich eine weitere Einheit Strom produzieren will, welche Kosten sind dann damit verbunden? Hintergrund dieser Analyse ist die Tatsache, dass wenn ich das Kraftwerk bereits gebaut habe, die Kapitalkosten und andere Fixkosten nicht mehr entscheidungsrelevant sind, weil die muss ich ohnehin bezahlen. Wenn ich heute für morgen mein Gebot für die Leipziger Börse abgeben muss, muss ich mich nur noch fragen, was kostet es mich, diese Menge zu produzieren, die ich da morgen anbieten will. Kapitalkosten habe ich ohnehin, sind deshalb nicht relevant. Und wenn man dann die verschiedenen Erzeugungstechnologien mal aneinander reiht, dann kommt man zu der sogenannten Merit Order Curve, die hier abgebildet ist. Und wie wir alle wissen, haben die meisten erneuerbaren Energien, insbesondere die Windkraft, über die wir ja hier intensiv reden, keine Grenzkosten. Das heißt, wenn die Anlage einmal steht, habe ich Kapitalkosten, je nachdem, wie ich die Anlage finanziert habe. Aber die Produktion einer weiteren Megawattstunde kostet mich nahezu nichts. Das ist anders bei anderen Brennstoffen, Kohle ein bisschen teurer, Gas zum Schluss Öl und bei den konventionellen Kraftwerken ist das immer so ein bisschen abgeschrägt, weil da spielt dann der Wirkungsgrad der einzelnen Anlagen noch eine Rolle. Je ineffizienter mein Kraftwerk ist, desto höher der Brennstoffverbrauch für die Stromproduktion einer Megawattstunde, desto höher die Grenzkosten der Erzeugung. Demgegenüber steht hier in Blau eingezeichnet die Nachfrage. Hier ist unterschiedlich elastisch, wie man das nennt. Die zeigt eben an, wie viel sind die Verbraucher denn bereit zu kaufen, wenn ein bestimmter Preis herrscht. Und auf dem Strommarkt sagt man, kurzfristig ist die Nachfrage relativ elastisch. Beispiel diese Konferenz, die findet ohnehin statt. Wir würden jetzt nicht das Licht ausschalten, weil der Strompreis heute teurer wäre. Wir schalten unsere Kühlschränke nicht aus, unsere Computer nicht. Langfristig mag man auf höhere Strompreise reagieren. Kurzfristig sind die Strompreise oder ist die Stromnachfrage relativ inelastisch. Und dieses Zusammentreffen auf Märkten von Angebot und Nachfrage führt dann, wenn es gut läuft, zu einem Schnittpunkt. Und in diesem Schnittpunkt bildet sich ein Preis. Das ist der Preis, den wir auf der Börse sehen. Der gilt für alle Verbraucher und für alle Kraftwerke. Das heißt eben, wie man hier sieht, die günstigen Kraftwerke, die geringe Grenzkosten haben, bekommen auch den Preis im Gleichgewicht. Was passiert jetzt? Wenn wir erneuerbare Energien in den Markt schieben durch eine staatlich induzierte Förderung, die ja per se teurer sind, sonst bräuchten wir sie gar nicht fördern, wie wir es in Deutschland mit dem EEG ja intensiv machen. Nun, die sogenannte Angebotskurve verschiebt sich nach rechts. Das ist dann die gepunktete Linie. Und wir sehen, dass bei dieser Nachfragekurve ein neuer Schnittpunkt sich bildet von Angebots- und Nachfragekurve. Und je mehr wir von diesen erneuerbaren Energien in den Markt schieben, desto größer ist die Preissenkung auf dem Großhandelsmarkt. Man kann das dann weiterzeitig auflösen. Das ist jetzt eine typische Kurve für einen Tagesverlauf, meinetwegen mittags um 12. Nachts ist die Nachfrage nach Strom etwas elastischer, da sind die Effekte dann nicht so groß. Wenn man sich jetzt anguckt, was man mit der theoretischen Fundierung, die wir eben aus der Mikroökonomie haben, in der realen Welt sieht, auf den Märkten. Dann kann man sich die Preise runterladen bei ja EEX und kann gleichzeitig auch über die Netzbetreiber die Einspeisung bekommen, kann das untersuchen. Das haben wir mal gemacht für die Daten in 2006. Der Zugang zu den Daten ist in den letzten Jahren immer besser geworden, sodass das eben objektivierbarer überprüfbar ist. Schwierig ist immer so ein bisschen dabei, das muss man wissen, über die Zeit schwanken die CO2-Preise, die Brennstoffpreise schwanken, es gibt Kraftwerksausfälle, vielleicht hier auch bekannt, dass in Hamburg die zwei Kernkraftwerke größere Probleme hatten. Das spiegelt sich dann natürlich immer alles in den Preisen wider. Wir haben In- und Exporte, aber wenn man sich dann die Preise einmal anguckt und in so einer Grafik darstellt, wo auf der X-Achse die Einspeisung in 2006 in Megawattstunden, also die Einspeisung in einer einzelnen Stunde abgebildet ist, nach oben die Preise an der EEX, dann sehen wir hier einen mit einer einfachen Analyse dargestellten Zusammenhang, dass eben mit steigender Windenergieeinspeisung die Preise tatsächlich sinken, so wie wir das von der Theorie her erwarten. Man kann das noch sehr viel weiter aufdröseln, man kann noch gucken, Störgrößen, CO2-Preise, Kraftwerksausfälle und so weiter. Und so sehen wir eben, dass dieses theoretische Modell, was wir eigentlich schon seit, ein paar hundert Jahren, aber seit langem haben, sich in der Empirie auch zeigt. Nun haben wir die Frage, was passiert denn mit den Preisen? Und ich hatte gesagt, es gibt verschiedene Preise, den Großhandelspreis und den Einzelhandelspreis. Der Großhandelspreis an der EEX sinkt auf jeden Fall bei der Einspeisung. Wir haben gleichzeitig gesehen, dass diese Einspeisung dadurch erst ermöglicht wird, dass wir eben staatlich induzierte Förderinstrumente haben, die zu einer EEG-Umlage führen. Die werden eben bei den Endverbrauchern wieder draufgeschlagen. Und dann ist die Frage, was kommt unterm Strich bei raus? Das kann man so pauschal leider nicht beantworten, ist ein bisschen schade. Ist von den Juristen entlehnt, der Satz kommt drauf an. Wie die Umlage ausgestaltet ist. In Deutschland haben wir zum Beispiel eine Härtefallregelung für besonders stromintensive Unternehmen. Da wird die Umlage ohnehin gedeckelt. Dann geht es darum, oder ist es davon abhängig, wie viel Strom aus erneuerbaren Energien wir in den Markt reinschieben. Und was man dann noch berücksichtigen könnte, was wir allerdings noch nicht auf dem Strommarkt an der Börse in Leipzig sehen, was ja der Schwerpunkt war hier in der Analyse, dass wir weitere Kosten potenziell für den Ausbau der Netze oder Regelenergie haben, das ist hier noch nicht drin. Und deshalb muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass Preise nicht gleich Kosten sind. Und damit habe ich die 10 Minuten eingehalten.